Wenn man unser drittes Thema sieht, die volle Wirksamkeit der Erlösten im Dienst, dann könnte man ja denken, dass das dann irgendein Höhepunkt ist, der herausragt. Aber ich sage es jetzt einmal ungeschützt, es ist eher der Normalfall. Und zwar, Paulus schreibt uns in 2. Korinther 12, Vers 19, und das ist ein Grundsatz im B-Teil, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Er sagt hier also vom Angesicht Gottes in Christus alles zur Erbauung. Das ist der Dienst. Er sagt, es geht nur vor Gott in Christus. Also das ist das, was der Jesus sagt, bleibet in mir. Gleichzeitig Hebräer 10, 19, durch Jesu Blut gehe ich ins innerste Heiligtum. Also man steht vom Angesicht Gottes. Der Jesus ist der, der alle Impulse gibt, der hier mich steuert. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, wo letztendlich diese Wirksamkeit, darf ich es mal im Wortspiel sagen, wirksam wird oder wirkungslos wird. Und wenn ich jetzt über 41 Jahre im Dienste Jesu Christi bin in diesen Dingen, dann muss ich etwas sagen, dass der Hauptkampf im Lauf der Jahre sich um das gedreht hat. Und zwar, ich lese uns dazu, Prediger 8, Vers 3. Lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Wenn tatsächlich meine ganze Wirksamkeit im Dienst vom Herr Jesus als dem Haupt gesteuert wird, wenn mein ganzes Wachstum, das hier eine entscheidende Rolle spielt, ihm, dem Haupt gegenüber, passiert, also wenn alles vor Gott in Christus geschehen soll, dann ist es eindeutig, wenn der Teufel mich dann angreift, dann darf er eigentlich nur das tun, was hier geschrieben steht. Er verscheucht mich vom Angesicht Jesu, das heißt, er drängt mich ab, dass ich nicht mehr in Christus, nicht mehr vor Gottes Angesicht stehe, dass ich nicht mehr das Wachstum meinem Jesus gegenüber vollführe. Und automatisch ist das passiert, was wir ja alle fürchten. Der Dienst ist ausgeschaltet. Und jetzt könnte man sagen, oh, das müssen schlimme Dinge sein. Es sind nicht die schlimmen Dinge, es sind die normalen Dinge des Alltags, die der Feind benutzt. Und wir kommen jetzt zum Punkt, der vielleicht vor allem in festgegründeten Gemeinschaften eine sehr umstrittene Sache ist. Und zwar, Paulus schreibt Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und bei uns würde es in der Regel heißen, habe Acht auf die Lehre und dann noch auf dich selbst. Das heißt, oft ist das, was man vertritt, viel wichtiger als das, was man ist vor Gott. Und der entscheidende Punkt ist, wenn ich wirklich nur funktioniere als Gläubiger, auch von meinem Dienst her, auch von der Nachfolge her, von meinem Wachstum her, wenn ich vor Gott in Christus bin, dann ist es klar, dann ist der wichtigste Punkt, dass ich auf mich selber Acht habe, und dann erst auf die Lehre. Ich sage es jetzt mal ganz deutlich, dass wir hier nicht in der Theorie stecken bleiben. Wenn ich zum Beispiel in der Frage der Entrückung mich täusche, also es gibt ja diese drei große Theorien, Entrückung bei Offenbarung 4, Entrückung bei Offenbarung 11 und Entrückung bei Offenbarung 19. Das sind die drei großen Theorien. Wenn ich mich in dem täusche, dann ist das ja schon mal kein Beinbruch. Aber wenn ich im persönlichen Leben eine Stellung einnehme oder eine Haltung einnehme, dass der Herr Jesus meinen Dienst nicht mehr auslösen kann, nicht mehr wirksam macht, oder wenn der Herr Jesus meinen Dienst blockieren muss, weil mein Wachstum nicht mehr geschieht, dann ist die volle Wirksamkeit kaputt. Dann ist aus. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Der Mensch denkt ja immer vom Beruf her sachbezogen. Also ich habe mal eine Ausbildung, so nebenberuflich Studium zum Bankfachwirt gemacht. Und als ich dann zu meinem Chef kam und letztendlich voller Stolz meine Urkunde und das zeigen wollte, dann hat er mich weggejagt und gesagt, ich will das nicht sehen. Hauptsache der Jagdschein ist da. Also für ihn war es nur entscheidend, dass das Papier da war. Und geistlich ist das der Tod. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt zum Beispiel evangelistische Berufung habe, ob ich eine Lehrberufung habe, ob ich arbeite in der Kinderarbeit, ob ich als Diakon arbeite oder aber evangelistisch im persönlichen Zeugnis. Ich sage es einmal hart, das alles ist wichtig, aber es wird ausgeschaltet, wenn ich nicht mehr vom Angesicht Jesu bin. Dann ist aus. Wisst ihr warum? Dann mache ich das Gleiche wie in Jeremia 23, die falsche Propheten. Dann werde ich, weil der Impuls nicht mehr von ihm kommt, werde ich aus meinem eigenen Herzen, aus meiner eigenen Vorstellung arbeiten. Und ich werde, ob ich es wahrhaben will oder nicht, ich werde dem Herrn Jesus dagegen gehen. Und darum sagt er durch den Paulus an Timotheus, habe Acht zuerst auf dich selbst. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ein Gläubiger egoistisch sein darf. Habe Acht auf dich selbst. Sei eifersüchtig, dass du vor Gott in Christus bleibst und dass dir nichts passiert. Lass dich nicht verscheuchen. Jetzt kommen wir zu diesem seltsamen Wort verscheuchen. Wenn das im Alten Testament vorgeschattet ist, ich habe mir das lange überlegt, was heißt lange überlegt, es kam relativ schnell, was ist verscheuchen? Verscheuchen ist eine Form von Erschrecken. Das heißt, da sind in der Regel oft gar keine konkreten Dinge da, da wirst du erschreckt. Wer erschreckt mich? In der Regel der Teufel, indem er mich anlügt. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an, er lügt. Und das klassische Beispiel für mich ist immer 1. Könige 19. Ich habe das jetzt wieder in der stillen Zeit gelesen. Und es war für mich so dramatisch, wie ein Mann, der so vor Gott steht, wie der in so eine Falle gehen kann. Und wenn man jetzt einmal sieht, der Elisa legt sich mit dem König an. Er geht jedes Risiko ein. Er ist der Mann, der durch seine Glaubenshaltung Feuer vom Himmel fallen lässt. Also Gott antwortet sein Gebet, er beantwortet es und lässt Feuer vom Himmel fallen. Er bringt diese Baalspriester um. Also er hat einen Sieg, wo man eigentlich sagen muss, ungeheuer. Und es gibt Gläubige, die erleben was Ähnliches, die erleben Siege, wo sie zum Beispiel im Beruf oder in der Gemeinde oder ein persönliches Leben wirklich der Weg dem Lamme nach sieghaft erleben können. Und dann gibt es plötzlich etwas, man kann es nicht erklären. In 1. Könige 19,1 heißt es, nachdem Ahab das der Isabel erzählt hat, dann sagt Isabel, diese Teufelsdienerin, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, wörtlich steht dort meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn man das sieht, was hat die Frau noch für eine Macht, wenn man erlebt hat, dass der lebendige Gott Feuer vom Himmel fallen lässt? Das spielt doch die Frau keine Rolle. Wenn man ihre Propheten umbringt, alle, und man sieht, der lebendige Gott ist voll auf meiner Seite. Wieso passiert es? Ich kann es nur so erklären, das, was der Paulus sagt, wo er einmal in seinen Briefen erklärt und sagt, ich muss so mit euch reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Das ist auch das, wo der Herr Jesus uns dann sagen lässt, im Hebräer 4, 14 bis 16, dass er Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Wir sind einfach immer noch, und wir können noch so geistlich sein, wir sind immer anfällig, dass wir statt im Geiste zu wandeln, ins Fleisch fallen. Das kann kommen wegen körperlicher Dinge, wegen körperlicher Schwäche. Das kann kommen wegen prinzipieller Dinge, wo unser Charakter bestimmte Vorstellungen hat, wo wir einfach nicht mitgehen können, wo wir uns ärgern. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und wenn der Teufel uns beobachtet, kennt er das ja, und dann greift er uns auf dieser Ebene an mit dem großen Ziel, dass man sich dann in den Dingen so ärgert, dass die Stellung vor Gott in Christus keine Rolle spielt. Also in dem Moment ist der Jesus nicht das Wichtigste, sondern sind die anderen Dinge viel wichtiger und da habe ich mich geärgert und das ist furchtbar für mich. Und man merkt nicht, wie man durch diese Haltung einfach aus dem Einflussbereich Jesu Christi heraustritt. Natürlich, sagt die Bibel, Gott wird handeln, er wird mir dann letztendlich einen Stolperstein geben, dass ich aufwache. Es wird alles Mögliche geschehen, aber ich habe zu viele Gläubige erlebt und ich bin selber einer davon, der das erlebt hat, dass du dich unter den Ginsterstrauch legst. Aber jetzt haben wir schon mal einen entscheidenden Fehler. Die Bibel sagt, wenn du in die Wüste gehst, sagt sie eindeutig, dann musst du 3 Tage reisen in die Wüste gehen. Und Elia macht schon mal den ersten Fehler, er geht bloß 1 Tag Reise weit. Das ist schon mal ein Ungehorsam. Die Bibel sagt, wenn du mir dienen willst und du willst es in der Wüste tun, geh 3 Tage Reise weit. Das war der Befehl Israel. Und er geht bloß 1 Tag. Das heißt, er hat eine eigene Vorstellung. Er entscheidet, dass er in die Wüste geht. Er entscheidet, dass er bloß 1 Tag Reise weit geht. Und er entscheidet, er legt sich unter den Ginsterstrauch. Er beendet seinen Dienst. Er sagt nicht, Herr Jesus, wann ist genug? Sondern er legt sich unter den Ginsterstrauch und sagt, jetzt ist genug. Also er nimmt die Rolle des Herrn ein. Das ist ja erschreckend. Er nimmt die Rolle des Herrn ein. Und dann geht er so weit ganz fromm und sagt, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Der zweite Teil würde ich unterschreiben, aber der erste nicht. Das heißt, er handelt hier eigentlich menschlich. Und jetzt müssen wir sagen, wie kann das gehen? Wie kann man in so eine Haltung hineinkommen? Ist es möglich, dass sowas passiert? Wisst ihr, es passieren im Reiche Gottes Dinge, die kannst du nicht berechnen. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibel lest, aber wenn ich die Bibel ganz nüchtern lese, dann habe ich ein großes Problem und es tut mir auch im Herzen leid. Und diese Sache, das ist nüchtern betrachtet die Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas. Und das, was ich jetzt sage, ist spekulativ, weil die Bibel sagt nichts Hundertprozentiges dazu. Es ist ja interessant, die Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas, wo sie sich trennen wegen Johannes Markus, wegen Sache, wo sie uneinig waren, die bewirkt ja, dass zum Beispiel Paulus weiter dem Herrn dient. Er lässt sich durch das nicht aufhalten. Er geht vorwärts, nimmt dann halt den Silas und führt seinen Dienst weiterhin. Aber der Unterschied ist der, Barnabas verschwindet. Und das ist das Interessante. Ich habe mir lange überlegt, ich habe die Kirchengeschichte studiert, warum verschwindet ein Barnabas? Was passiert mit ihm? Ich kann mir das nur so erklären, dass sich der Barnabas vom Angesicht Gottes verschwunden ist. Das heißt, Barnabas zum Beispiel geht hin und verschwindet. Warum? Ich kann mir das nur so erklären, dass der Barnabas sich verscheuchen ließ, aber der Paulus nicht. Und da ist mir etwas klar geworden, geistlich. Es ist so, jeder, der in der Gemeindearbeit tätig ist oder im Reich Gottes, der kennt die Auseinandersetzung unter Menschen. Du nimmst Ärgernis am einen, ein anderer nimmt an dir Ärgernis und es wird dann vom Teufel so hochstilisiert, wird dann oft auch gesagt, du musst mit Menschen und Gott in Ordnung sein, was richtig ist. Aber man tut dann so, wenn die Sache nicht geregelt wird, dann wirst du letztendlich Gott nicht dienen können und so verscheucht man einen vom Angesicht Gottes durch eine Lüge. Ich hatte in meinem Leben viele Auseinandersetzungen. Ich habe Auseinandersetzungen gehabt mit der Verführung. Ich habe aber Auseinandersetzungen gehabt mit rechtgläubigen Kreisen, wo es immer um Sachfragen ging. Und ich habe jetzt vor kurzem wieder Auseinandersetzung gehabt und da hat mir der Herr etwas klar gemacht, das hat mir eingeleuchtet. Ich sage es jetzt mal vorsichtig, wenn man Gott dienen will, dann ist der entscheidende Punkt, dass man vor Gott in Christus bleibt, egal was drumherum passiert. Dann muss man auch bereit sein letztendlich, etwas kaputt gehen zu lassen. Dann muss man sogar bereit sein, eine Trennung in Kauf zu nehmen. Dann muss man auch bereit sein, sich zu blamieren oder sich nicht zu wehren. Wenn jetzt jemand sagt, der Karl Hermann hat mich verleugnet und es wäre der Preis, wenn ich mich mit dem Bruder anlege, und das klarstelle und mit ihm in den Streit gehe, dass ich nicht mehr vor Gott in Christus bleiben könnte, dann wäre mein Dienst blockiert. Dann muss ich hingehen und muss sagen, dann darfst du das sagen. Meine Haltung vor Gott in Christus ist mir wichtiger, als dass ich von außen, vom Zeugnis her, hier gut dastehe. Also mir ist die Beziehung zu meinem Jesus wichtiger und dass er mein Ansprechpartner ist, dass ich vor seinem Angesicht stehe, ist mir wichtiger, als dass hier etwas zu meinen Gunsten ausgeht. Und wenn man das einmal begreift, egal was passiert, ich sage es einmal ungeschützt, dass ich immer eine Haltung einnehme dem Herr Jesus gegenüber, die Reinigung durch sein Blut und auch wenn es um Menschen geht, dass ich einfach lieber dann abbreche und einen Nachteil in Kauf nehme, bevor ich mich vom Angesicht Jesu abdringen lasse. Darf ich es nochmal ganz, ganz deutlich ausdrücken. Ich habe jetzt mit jemandem Streit, dass die Fetze fliegt und am nächsten Tag ist Abendmahl, Brotbrechen. Es kann nicht sein, dass wegen so etwas ich nicht zum Brotbrecher gehen kann. Das heißt, ich muss dann einfach hingehen, vor Gott in Christus zu bleiben, im Geiste wandeln und nimm lieber in Kauf und sag, lieber Bruder, es tut mir leid, wenn ich jetzt hart zu dir war, wir können die Sache nicht klären, vergib mir, ich will jetzt mit dir auch nicht streiten, obwohl ich eventuell Recht habe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, obwohl ich Recht habe, sag, ist egal, mir ist ganz wichtig, das sage ich den Leuten dann auch, ich will vor Gott in Ordnung bleiben und morgen früh will ich das Abendmahl nehmen. Insofern ist mir wichtig, dass zwischen uns nichts steht. Aber die andere Sache können wir später klären. Er sagt, wenn du so reagierst, damit zeigst du, dass ich Recht habe, dann müsste ich sagen, dann lieber Bruder, dann sei es so, meine Stellung vor Gott in Christus ist mir wichtiger, als dass wir zwei uns einigen können. Wenn dann die Leute davonlaufen, das ist bei unserer Gemeinde auch passiert, oder wenn du Streit hast oder dein Ruf ruiniert wird, was ist das, wenn mein Ruf schlechter ist, als im Verhältnis dazu, dass ich vor Gott in Christus bleibe? Ist ja, es wurde mir brennend klar, das, was Paulus und Timotheus schreibt, und die zwei Timotheusbriefe sind das Testament des Paulus, aber er sagt, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Glaube gehalten. In dem Moment, wie ich geistlich nicht mehr vor Gott stehe, das nämlich, jetzt kommen wir zu unseren zwei vorigen Themen, dass mein Wachstum geschieht, das geschieht ja bloß vom Angesicht Gottes, wenn ich ihm entgegenwachse. Genauso, dass ich vor ihm stehe, dass er mein Paket, Maß des Glaubens, persönliche Gnadegabe, Platz im Leib Christi, Arbeitsfeld, dass er das auslösen kann. Wenn das nicht passiert, dann praktisch ist es dem Teufel gelungen, mich durch eine Nebensache oder durch irgendeine andere Sache auszuschalten. Das heißt, der Leib Christi funktioniert in dem Moment wegen mir nicht. Das kann nicht sein. Wisst ihr? Und von daher ist es mir klar, dass Paulus schreibt, habe Acht auf dich selbst und dann erst auf die Lehre. Wir sind ja bereit, uns wegen Lehrfragen so zu bekämpfen. Manche Lehrfrage bin ich ja dafür, da haben wir sich so bekämpft. Zum Beispiel, wenn jemand leugnet, dass der Herr Jesus im Vollsinn vom Wesen her Gott ist wie der Vater, dann wird es schwierig. Dann kämpfe ich auch. Aber wegen Dinge, wo jetzt keine zentrale heilsgeschichtliche Bedeutung haben, dass ich dann einfach an dem Punkt nicht kämpfe, um meiner Stellung vor Gott willen. Wisst ihr, dass in meinem Kopf etwas klar ist? Du bist ein Werkzeug Jesu Christi. Du musst vor Gott in Christus sein. Was ganz anders, wenn Gott zu mir selber sagt, wie zum Paulus, widerstehe dem Petrus und sagt, dass er nicht in Ordnung ist. Das ist in Ordnung. Dann habe ich den Befehl. Dann habe ich vor Gott in Christus einen Befehl ausgeführt. Aber dass ich nicht mehr wegen menschlicher Dinge mich vom Angesicht Jesu verscheuchen lasse. Wenn ich das nämlich mache, dann schält mich der Teufel aus und dann gehe ich Wege und in Jesaja 57, 10, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, dann muss ich einen Umweg fahren. Weil dann muss ich ja zuerst wieder gucken, dass mit dem anderen alles in Ordnung ist und irgendwann durch viele Umwege komme ich dann wieder so weit, dass ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut, dass ich wieder vor Gott in Christus bin. Und jetzt sagt die Bibel etwas, das ist auch ein Schattenbild, eine Vorschattung. In Jesaja 57, 10, du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Dann wirst du müde von den Umwegen. Und wenn du müde bist geistlich, dann hast du die Tendenz, dich unter den Ginsterstrauch zu legen. Dann hast du plötzlich Sehnsucht und dann sagst du, die Frömmsten sind die Schlimmsten. Und dann hast du keine Lust mehr zum Reich Gottes. Und wisst ihr, als der David letztendlich Israel auffordert, ihn zum König zu machen, das sagt letztendlich die Schrift, und sie holten David und seine Knechte zurück. Wenn du zum Herr Jesus gehst, vor Gott in Christus, holst du immer die ganze Gemeinde mit. Ist klar? Er ist das Haupt der Gemeinde. Wenn du der Jesus zurückholst, holst du die Gemeinde mit. Die ganze. Ob dir dann manche Dinge passen oder nicht, spielt keine Rolle. Aber du musst vor Gott in Christus sein und du musst manche Dinge dann ertragen. Wisst ihr, das ist die Quintessenz. Um volle Wirksamkeit zu haben in meinem Dienst, muss ich bestimmte Dinge ertragen, und zwar alles, was verhindern könnte, dass ich vor Gott in Christus bleibe. Es ist natürlich ein Kampf, man könnte sagen, auf Leben und Tod. Aber jetzt kommt halt etwas, und der Gedanke ist ja auf dem Zettel, wenn ihr das Manuskript lest, dann habt ihr wieder Psalm 22, die seelischen Leiden Jesu, Psalm 22, die geistlichen Leiden Jesu, Psalm 69, die seelischen Leiden Jesu und Jesaja 53, die körperlichen Leiden Jesu am Kreuz. Er hat das alles ertragen. Wisst ihr, er kennt die Ergriffe, er kennt den Schmutz, er kennt die Verleumdung, er kennt den Dreck, er kennt selbst die Not, die zum Tod führt, ob das Krankheit ist. Er kennt die Verspottung, er kennt, dass man ihn völlig verkennt, dass man, ich sage mal so, auch kein Mitleid hat. Er kennt die Heuchelei, er kennt alles. Wenn er alles getragen hat und er mein Herr ist, was rege ich mich dann auf? Wisst ihr, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wie kann ich sicherstellen, dass trotz aller Widrigkeiten im Dienst, die mir begegnet, von den Menschen, und jetzt sage ich mal vorsichtig, von den Menschen heißt auch, wie beim Elia und dem Ginsterstrauch, von meinem eigenen Charakter. Und mein eigener Charakter ist nicht zu unterschätzen. Wenn diese ganze Widrigkeit bewirkt, dass ich Schwierigkeiten bekomme, wie kann ich verhindern, dass ich vom Angesicht Gottes nicht abgleite? Paulus betont es, vor Gott in Christus, wandelt im Geist, ist das Gleiche. Wandelt im Licht, dass das Blut Jesu euch da und reinigt. Ist alles Umschreibung für dieselbe Tatsache. Was muss ich tun? Wisst ihr, was muss ich für eine Haltung einnehmen? Wie kann ich dann leben? Muss ich dann zum vollkommenen charakterlosen Menschen werden, der alles über sich ergehen lässt und keine Meinung mehr hat? Nein, gerade im Gegenteil. Aber Wie kann ich hier einen geistlichen Kampf kämpfen, dass ich letztlich nicht untergehe, dass ich vom Angesicht Gottes in Christus bleibe, trotzdem eine ernstzunehmende Person bin und trotzdem mit dem Charakter, ohne Kompromisse zu machen, Gott dienen kann? Das ist doch das große Ziel. Was muss ich tun? Es gibt im Griechischen eine Unterscheidung, wo es im Deutschen kein Wort dafür gibt. Und zwar das Wort retten. Das heißt im Griechischen sozo, und ist eigentlich das Wort, wenn der Jesus mich rettet, dann kriege ich Vergebung der Sünde, werde wieder geboren, und wenn ich dann starte, bin ich im Himmel. Das ist ja Rettung. Aber es gibt ein zweites Wort, das wird leider im Deutschen mit demselben Wort benutzt, obwohl es eine andere Bedeutung hat. Und das Wort heißt Ruomai, und das hat eine völlig andere Bedeutung. Das meint nicht Rettung für die Ewigkeit oder für das Heil, sondern das meint Retten aus einer Situation. Retten aus einer Not. Rettung von meinem Charakter. Rettung von meinen Brüdern. Rettung von meinen Verwandten. Rettung von der eigenen Familie. Rettung aus allen Ebenen, dass ich aus keiner Situation mehr untergehe. Das heißt, dass ich überlebe, egal was passiert. Mhm. Und jetzt sagt Paulus etwas, das hat mich tief, tief erschüttert. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und jetzt erklärt er etwas. Und das ist die Lösung. er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr errettet. Und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wisst ihr, was das heißt? Das ist jetzt etwas Ungeheures. Er sagt praktisch, Paulus nimmt durch Glaube eine Haltung ein, wo er eifersüchtig darüber wacht, dass er von niemand, von nichts, auch von seinem eigenen Charakter, nicht vom Angesicht Jesu hinweggetan wird. Aber das heißt nicht, dass er jetzt alles laufen lässt und jetzt einfach, darf ich es mal in der Gassensprache sagen, Weichei wird, der Laschi, dass er nichts mehr tut, dass er einfach charakterlos wird, rückgratlos, sondern er macht was ganz anderes. Er erinnert sich, dass Gott ihn aus jeder Situation bisher gerettet hat, sodass er überlebt hat, geistlich. Und er ist sich bewusst, dass Gott jetzt dabei ist, ihn zu retten. Und er sagt, er hofft auch, das ist eine Glaubenshaltung, dass er ihn weiter retten wird. Wisst ihr, und das ist 2. Mose 14, 14. Vorne das Meer, hinter der Pharao, kein Ausweg. Und ich stehe jetzt da und sage, wenn ich jetzt nichts tue und einfach mich nicht wehre, dann gehe ich unter. So ist der Mensch, so denkt er. Das sagt dir auch der Teufel. Und dann gehst du einfach hin wie ein kleines Kind, gehst zum Herrn Jesus und sagst, Herr Jesus, rette mich. Rette mich aus dieser Situation. Ich will stille sein und du wirst für mich kämpfen. Und sobald ich diese Haltung einnehme, wird der Herr Jesus beginnen, mich aus dieser Situation zu retten. Ich habe dort ungeheure Dinge erlebt vor Gott, wo Gott mich aus der Falle rausgeholt hat. Es ging so weit, dass ich einen Mann hatte, der sich nie entschuldigt hat. Und der war unverschämt zu mir und ich habe zurückgegiftet. Und plötzlich redet der Herr zu mir, ich habe zum Herrn geschrien und der Herr redet zu mir klipp und klar, geh hin und entschuldige dich. Boah, ich bei dem, der hat doch mich. Da bin ich hin, habe mich bei dem entschuldigt und da habe ich das erste Mal in meinem Leben etwas erlebt, dass dieser Mann gewirkt hat vor mir, er hat gewirkt, ich habe sowas noch nie gesehen und entschuldigt sich ebenfalls bei mir. Ungeheuer. Aber wie kam das? Ich habe praktisch zum Herrn gesagt, sei Friede, Fürst zwischen mir und ihm. Ich sage es jetzt abgewandelt, rette mich in der Situation. Und er macht etwas, indem er mir plötzlich eigentlich einen Auftrag gibt, mich zu entschuldigen. Ist das die Rettung, die ich erwarte? Ja, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Das war die Rettung, die Gott geschaffen hat. Doch das ist das Verhältnis absolut sauber gewesen in 2 Minuten. Das kann man nicht immer machen, aber das war so, das war der Schrei zu Gott und er hat mich aus der Situation gerettet und ich habe das Richtige gemacht. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu diesem Wort Ruomai, zu dieser Errettung aus Not, wo Paulus sagt, er macht es die ganze Zeit. Es ist etwas, das ich nicht berechnen kann. Ich kann es nicht manipulieren, ich weiß nicht, wie der Herr Jesus es macht. Ich muss es ihm überlassen, was er tut. Und jetzt kommt der Sklave Jesu Christi, der sagt, du bist verantwortlich für mein Wachstum, du bist verantwortlich für meinen Dienst, ich bin nur ein Sklave, rette mich so, dass nichts beschädigt wird. Wisst ihr wie? Nicht, dass ich meine Ruhe habe, nicht, dass ich zufrieden bin, nicht, dass ich Recht habe, sondern mach es so, dass das, was du mit mir vorhast, nicht beschädigt wird. Wisst ihr, das ist ein Gedanke, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, der mir jahrelang fremd war. Ich war ein Kampftier, anders kann man das nicht kennen. Wenn es zum Kampf kam, habe ich mich gestellt. War sicher auch 90% richtig. Aber ich habe dann lernen müssen, es gibt Dinge, da will der Herr nicht, dass ich kämpfe. Es gibt Dinge, da schickt er mich in den Kampf. Aber in manchen Dingen sagt er, sei du stille und ich werde für dich kämpfen. Und plötzlich greift Gott ein. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Ich muss es im Glaube aushalten. Paulus sagt in seinem Testament in 2. Timotheus 4, Abvers 17 und erklärt es, der Herr stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde. Das heißt, dass sein Dienst vollständig läuft. Wir haben es ja vom Dienst. Mein Dienst, dein Dienst. Alles, was wir als Dienst haben, muss vollständig laufen. und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Da steht Ruomai. Das heißt, aus dem Teufel seiner Wirksamkeit. Und ich kann zu meinem Jesus gehen und sagen, Herr, du siehst, wie der Teufel mich in der Falle lockt. Ich weiß nicht mehr, was hinten und vorne ist. Ich sehe nur Erfechtung, ich sehe nur Not. Ich verzweifle, habe ich oft gehabt. Dass ich dann sage, Herr, rette mich. Da, wo hier Erlösung steht, steht das gleiche Wort, wo sonst mit der Rette versetzt ist. Und jetzt erklärt das. Und jetzt kommt eigentlich was, wo man gar nicht dran denkt. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Und dabei retten statt das Wort für in den Himmel kommen. Aber davor statt bei erlösen das Wort für Retter aus der Not. Damit sagt der Paulus, und wenn man jetzt 2. Korinther 1 dazu nimmt, damit sagt er praktisch, vor Gott in Christus bedeutet es, dass ich erwarte, im Glauben, dass der Herr mich vom Teufel seine Aktivitäten, vom Teufel seine Lüge, vom Teufel seine Fallen und auch letztendlich vor jedem boshaften Werk, was die Menschen als Werkzeuge des Teufels in dem Fall tun, rettet. Wisst ihr, und wenn der die Haltung da ist, dann passiert etwas. Dann werde ich vor Gott in Christus stehen bleiben. Mein Wachstum geistlich wird nicht behindert. Und letztendlich mein Dienst, den er bei mir auslöst, wird funktionieren. Das heißt, da gibt es dann kein Hemmnis und kein Hindernis. Hat natürlich nichts mit der Apostelgeschichte 14,22 zu tun, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Ich werde wegen dem keine Ruhe haben. Das heißt nicht, dass ich jetzt es leichter habe, dass die Kämpfe und die Erfechtungen leichter werden. Die werden gleich stark bleiben. Da braucht man gar nichts überhaupt sich überlegen. Das wird so sein. Und wenn man das alles sieht, dann bin ich wieder gleich in der gleichen Haltung, dass ich zurückgenommen bin und alles spielt sich zwischen mir und dem Herr Jesus ab. Also alles vor Gott in Christus. Es hängt nur davor ab, wie ich zu meinem Jesus stehe. Und damit vereinfacht sich die ganze Frage des Dienstes, die ganze Frage des Wachstums, die ganze Frage meiner Stellung vor Gott, vereinfacht sich auf einen ganz, ganz, ganz primitiven, einfacher Punkt. Und zwar auf den Punkt, wie stehe ich zu ihm? Bin ich vor ihm in Ordnung? Und jetzt kommt der nächste Punkt, dass ich erwarte, dass er letztendlich alle diese Dinge für mich regeln. Wisst ihr, jetzt kommt der kindliche Glaube, er regelt es für mich, ich brauche nicht selber regeln. Dann passiert etwas und dann sind wir bei 2. Korinther 4,16. Paulus beschreibt es ja immer wieder. Er sagt ja in 2. Korinther 4,7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, ich und du werden immer Probleme haben mit bestimmten Krankheitsnöten. Wir werden Probleme haben mit Existenznöten, das ist normal. Wir werden Probleme haben mit anderen Menschen, die andere Charaktere haben wie wir. Wir werden mit anderen Vorstellungen Kämpfe haben, das ist einfach normal. Aber jetzt sagt er hier etwas. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Das Entmutigen ist der Elia unter dem Ginsterstrauch, wo man sich drunter legt. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das heißt, das Wachstum funktioniert, weil ich vor Gott in Christus bleibe. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wisst ihr, und das ist etwas Gewaltiges. Das heißt, wir haben hier ein Mittel, wenn ich in kindlichem Glauben zu meinem Jesus gehe und so, wie ich erwarte, dass er mein Dienstpaket aktiviert, so wie er mein Wachstum geschehen lässt, dass wir das Gleiche erwartet, dass der Herr Jesus meine Probleme in dem Sinne löst, dass er mich aus allen diesen Nöten rettet. Egal was es ist, so wie es bei Israel war, ich werde stille sein, er wird für mich kämpfen. Aber jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Das funktioniert nur, wenn ich diese Haltung aktiv einnehme. Ja, und Paulus sagt ja am Schluss von diesem Timotheusbrief etwas. Er sagt, ich habe den Kampf gekämpft. Wisst ihr, jetzt könnte man natürlich denken, was ist der Kampf? Was ist der geistliche Kampf? Und er sagt in Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Es ist eine relativ einfache Sache.
In dem Moment, wie ich im kindlichen Glauben vor Gott diese Stellung einnehme, ich muss nur die Stellung einnehmen, passiert etwas, dass es durchschlägt. Das heißt, in dem Moment beginnt der Herr, wenn ich ihn durch Glaube ehre, für mich zu streiten, und dann kann ich wirklich still sein, kann ich völlig ruhig sein und kann mein Herz ihm zu Füßen legen und, sag mal, die absolute Wirkung davor ist, dass ich mich nicht mehr aufrege, sondern dass ich in Christus bleibe. Und da wird der feurigste Charakter ruhig. Das ist etwas, das man einfach nüchtern sachlich einnehmen kann durch Glaube. Ich habe heute Morgen ja erklärt, wir haben den Geist des Glaubens. 2. Korinther 4, 13. Ich kann das. Dann sagt die Bibel im Hebräer 4, 14 bis 16, der Herr hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Es gibt keinen Grund, sich selber auszuschalten. Sondern ich muss immer vorm Angesicht Gottes stehen und sagen, meine Schwachheit kann dich nicht hindern, am Teufel sei Aktivität kann dich nicht hindern, die Aktivität der anderen Menschen kann dich nicht hindern. Du bist der Herr. Du bist der Herr der Herrin, der König, ich stehe vor deinem Angesicht, jetzt kämpfe für mich. Wisst ihr, wenn man das sich angewöhnt, dass man diese Haltung einnimmt, dann passiert etwas. Dann wirst du frei. Frei von dir, frei von den Menschen. Du gehst aus dem Einflussbereich des Teufels raus. Du bekommst eine gewisse Stellung der Sicherheit. Das ist die Ruhe in Christus, die du durch Glaube einnimmst. Und da gehört natürlich dazu, dass die Werke seit grundlegender Welt beendet sind. Du hast nicht dauernd schlechtes Gewissen, du hast nicht genug getan. Du weißt, er wirkt diese Werke bei dir, nicht du. Das heißt, du legst dich einfach vollkommen offen auf sein Altar und wartest, was er bei dir tut. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den möchte ich nicht verhehlen zum Schluss von dieser ganzen Thematik. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt sogar. Er sagt in Hebräer 10, Abvers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und da sagt die Bibel etwas. Wisst ihr, ich sage so, ich habe 30 Jahre die Bibel gelesen und habe es nicht begriffen. Irgendwann wurde mir klar, was sagt die Bibel hier? Die Bibel sagt hier, du hast als Gläubiger durch Jesu Blut, wenn du aufgrund des Blutes Jesu kommst, Freimütigkeit bis ins innerste Heiligtum vorzudringen. Und was ist denn in diesem Heiligtum? Wenn ihr die Bibel studiert, dann werdet ihr feststellen, in dem himmlischen Heiligtum ist genau dasselbe wie das, was die Stiftshütte war. Letztendlich hatte ja Mose nur ein Muster, ein himmlisches Muster und hat nur ein Abbild auf der Erde gemacht. Aber im Himmel ist dasselbe. Und jetzt sagt die Bibel, dort ist die wahre Bundeslade. Und dort ist ein Sühnedeckel. Und der Sühnedeckel ist laut Römer 3, 25, das heißt Hilasterion im Griechischen, nichts anderes wie der Herr Jesus. Er ist der Sühnedeckel. Die Bibel sagt, er ist der Hilasterion. Er ist der Sühnedeckel. Das heißt, also kann ich jetzt durch Jesu Blut im Glauben ins innerste Heiligtum vor das Angesicht Jesu gehen. Das heißt, es gibt nichts, was mich hindern könnte. Wir wissen aus dem Daniel 10, dass um diese Erde ein Dämonengürtel ist. Wir wissen aus Epheser 6, Vers 10 folgende, dass hier die Finsternismächte im Luftraum sind. Dieser lebendige Weg, der durch die Himmel hindurch geht, ist so, dass keine Finsternismacht Zugriff hat. Schattenbildlich, Jesaja 35, dieser heilige Weg, kein Löwe hat Zugriff. Es ist frei, da ist keine Finsternismacht. Es kann mich nichts hindern. Wisst ihr, das Einzige, was mich hindern kann, das ist mir lang nicht bewusst gewesen, ist diese dreckige Lüge des Teufels, dass es nicht geht. Aber sobald ich komme, wie ein kleines Kind, sage, Herr, ich bin jetzt hier, vor Gott in Christus, ich komme zu dir, vor dein Angesicht. Ich stehe jetzt vor der Bundeslade, vom Hilasterion, vor deinem Angesicht, vom Blut Jesu stehe ich im kindlichen Glaube und erwarte, dass du jetzt mich rettest, Ruhe mal, aus dieser Not. Dass du mich rettest aus diesem Elend, dass du mich herausreichst und ich übergebe es dir und jetzt bin ich stille. Wisst ihr, wenn man das wirklich im Glaube tut, tut man nichts mehr. Dann hört man auf. Man hört auf, sich zu wehren. Lass es laufen. Wenn aber dann der Herr, wenn du vor seinem Angesicht stehst, so sagt, so, jetzt rede, jetzt handle, jetzt tu was, dann musst du es tun. Aber zuerst schon mal, der erste Schritt ist, sie gaben sich hin zum ersten Herrn und dann uns. Du gibst dich dem Herrn hin und wartest, was er tut. Und wenn er dir einen Befehl gibt, dann tust du es. Gibt er dir keinen Befehl, dann ruhst du einfach und wartest, was er tut. Und dann geschehen Dinge, die kann man nicht beschreiben. Wisst ihr, wenn ich jetzt etwas sage, dann kommt der Teufel zu mir und sagt, wenn du das erzählst, glauben sie, du bist hochmütig. Ist mir egal, ich erzähle es euch. Wisst ihr warum? Weil es Fakt ist. Ich habe versucht, diese Haltung, als ich das geistlich erkannte, konsequent einzunehmen. Ist mir nicht immer gelungen. Aber ich habe versucht, es zu tun. Und in dem Moment, wie ich die Haltung wirklich gravierend eingehalten habe, kommt meine Frau zu mir und sagt, was ist los? Plötzlich werden alle Gebete erhört. Sag ich, aha. Einfachste Dinge. Ich habe gebetet in der Haltung, Gebete sind alle erhört. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal vorsichtig, durch die Haltung habe ich wahrscheinlich nichts mehr gebetet, was nicht im Wille Gottes war. Gell, man muss ja immer gucken, vorher habe ich wahrscheinlich im Fleisch gebetet. Aber es ist etwas so Herrliches, dass man vollständig deinem Herrn dienen kann, als wahrer Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, ich sage dann immer, ist nicht mein Problem. Herr, du willst, dass mein Paket funktioniert. Du willst, dass ich wachse. Du willst, dass ich in Ordnung bin. Du willst, dass ich die geistliche Haltung einnehme. Du willst Hebräer 10. Durch Jesu Blut kann ich ins Innerste heiligen. Du willst es, also tue ich es. Ich habe keine Verantwortung mehr. Ich tue nur, was du willst. Wenn dann zum Beispiel, jetzt machen wir Praxis statt Theorie, wenn du dann für mich kämpfst, ist ja ruhig. Wir haben eine Gemeindetrennung gehabt. Und die Trennung war so, dass sie über manche Schiene lief. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe mich an einem Punkt dumm benommen. Dafür haben wir entschuldigt. Aber das Grundproblem war, es wurde dann eine Konstruktion gemacht, um ein Drama zu konstruieren. Und ich musste dann letztendlich entscheiden, schlage ich oder schlage ich nicht. Und dann war mir klar, vor Gott in Christus, wenn du schlägst, gehst du einen langen Umweg. Dann hast du keine Chance mehr. Dann wirst du eine Zeit lang vielleicht nur noch im Fleische dienen können, weil du nicht mehr vor Gott in Christus stehst. Also bin ich hingegangen, habe meine Haltung geändert und habe gesagt, was die Leute jetzt denken, ist mir egal. Ich werde mich nicht wehren. Ich mache keine Rechtfertigung mehr. Ich mache keine Erklärung mehr. Ich sage aufrichtig, ehrlich, wie ich es sehe, dass das so nicht stimmt, dass das eine andere Sache ist und das nicht in Ordnung ist, aber ich schieße nicht. Ich greife nicht an, sondern ich bleibe einfach vor Gott in Christus. Wisst ihr, was die Folge davon war? Die Folge davon war, dass die ganze Sache mich nicht mehr angegriffen hat. Dass ich vollkommen in Christus blieb. Und dann war ich sogar so, darf ich mal sagen, so frech, dass ich dann im Glaube gebetet habe, gesagt habe, Herr Jesus, für jeden, der geht, gib mir zwei andere. Und du musst ja sagen, das ist ja schon ein gewagtes Gebet. Aber ich hatte Freiheit. Dann ist plötzlich was passiert. Leute, die seit Jahren nicht mehr in die Gemeinde kommen, an dem Sonntag stehen plötzlich die Leute da und sagen, wir haben eine Bitte, können wir wieder kommen? Ich sage, ja. Ihr versteht, da ist dann plötzlich was passiert. Ich habe durch meine Haltung was ausgelöst, das vorher undenkbar war. Und der Grundsatz, der bei dieser Sache einfach ist, solange du vor Gott in Christus bleibst und sogar in Kauf nimmst, dass du schlecht aussiehst, dass was nicht funktioniert, wie du dir es vorstellst, sondern du sagst, Herr, ich bleibe vor dir. Kommt der Impuls vor dir, handle ich sofort. Kommt kein Impuls, habe ich nichts zu tun. Man wird ein Sklave. Wisst ihr, man wird wirklich ein Befehlsempfänger. Wenn du willst, ja. Wenn du nicht willst, nein. Und das ist diese volle Wirksamkeit des Dienstes. Das hat nichts mit zu tun, dass man sagt, jetzt brauchst du noch mehr Erkenntnis. Jetzt brauchst du noch mehr rhetorische Tricks zum Prediger. Jetzt musst du innerlich eine Stunde beten vor der Verkündigung und dann schlägt es durch. Überhaupt kein Problem. Sondern die Bibel sagt nur eines. Vor Gott in Christus. Richtige Haltung. Und dann schlägt es durch. Und ich habe mir dann gewöhnt, diese Haltung nicht nur einzunehmen in der eigenen Gemeinde, sondern auch überregional. Ich habe einfach angefangen, nicht mehr zu streiten. Es sei denn, der Herr sagt, jetzt streite. Wenn der Herr natürlich zu mir sagt, jetzt streite, dann streite ich heftig. Aber wenn er nicht sagt, streite, wenn er nichts sagt, bin ich ruhig. Und das hat dann bei mir bewirkt, dass ich dienen konnte. Dass ich vom Angesicht Jesu blieb. Und dass ich auch die Lüge des Teufels durchschauen konnte, wo er mich verschreckt hat oder erschreckt hat, dass ich weggehen sollte. Und ich habe dann einfach gesagt, aus. Jetzt kommt natürlich das Problem. Wir sind ja keine Traumtänzer oder keine Narren. Eines ist mir auch klar, dieser Kampf hört nicht auf, weil ich einmal die Glaubenshaltung einnehme. Sondern dieser Kampf ist wie beim Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das heißt, es ist ein Dauerzustand. Das heißt, ich muss mir angewöhnen, vor Gott in Christus zu leben. Ich muss immer wieder meinem Hirn sagen, ich muss meiner Seele sagen, die ja ganz anders denkt wie ich selber, die ja Impulse hat und emotional ist und sich jetzt reichen würde, muss ich sagen, nicht du, Christus. Nicht deine Vorstellung, der Herr. Wenn der Herr mir den Befehl gibt, sage ich's. Wenn du mir den Befehl gibst, Seele, sage ich's dir nicht. Und ich darf etwas sagen, als persönliches Zeugnis, hört sich vielleicht lächerlich an, aber ich habe zu meiner Seele schon gesagt, halt dein Maul. Es ging mir so auf den Nerv. Mein eigenes, das ist schon Unsinn, gell? Aber jetzt sei still, gell? Mir war einfach klar, jetzt bist du, Karl Hermann, mit deinem seelischen Wesen, du fängst jetzt an, hier Gott ins Handwerk zu pfuschen. Und mir ist aufgefallen, sobald ich vor Gott in Christus bleibe und diese Haltung einnehme, kann ich mit einer Vollwirksamkeit dienen. Und das funktioniert beim Baby in Christus, das funktioniert beim Kleinkind in Christus, das funktioniert beim jungen Mann oder Jüngling, das funktioniert beim Erwachsenen, das funktioniert auch beim alten Kämpfer in Christus, bei dem der Herr schon die Dienste langsam zurücknimmt. Es funktioniert in jeder Beziehung. Mir ist etwas klar geworden. Wissen wir, man hat immer Angst, Endzeit, wie überlebe ich das und ähnliches. Das ist alles berechtigt, was wir sehen, was sich zusammenbrot. Aber mir ist etwas klar geworden. Wenn ich die Haltung einnehme, und die kann ich einnehmen, laut 2. Korinther 4,13, weil ich den Geist des Glaubens habe. Ich kann das innerste Heiligtum, der Jesus am Mitleid mit meiner Schwachheit, ich kann das alles im Glauben tun. Wenn ich die Haltung einnehme, dann werde ich ohne Brandgeruch die Endzeit überleben. Völlig egal, wann die Entrückung ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich werde alles überleben. Und wenn es heißt, dass ich in den Tod gehen muss, dann werde ich überleben, geistlich. Und wenn es heißt, dass ich letztendlich vielleicht verfolgt werde, dann werde ich auch überleben. Und wenn es heißt, dass ich einsam werde, weil die anderen Gläubigen vielleicht mit mir nichts mehr zu tun haben wollen, weil ich für sie inakzeptabel bin, dann werde ich auch überleben. Wisst ihr, das Einfachste ist, er und ich, vor Gott in Christus, und dann habe ich eine Vollwirksamkeit des Dienstes, weil, wisst ihr, das Entscheidende, wer ist denn mein Dienstherr? Wer löst denn meine Gabe aus? Wer sagt denn, wo ich dienen soll? Er. Wer will denn das Wachstum ihm gegenüber? Er, doch nicht ich. Wisst ihr, wenn ich jetzt dafür sorge, dass die Rahmenbedingungen in Ordnung sind, vor Gott in Christus, indem ich erwarte, dass er mich aus dem rettet, wie ein kleines Kind, durch kindlicher Glaube, dass ich durch Glaube vor Jesu Angesicht bleibe, dann ist meine Dienstwirksamkeit nachhaltig, langfristig und vollgültig gesichert. Wisst ihr, wie ich morgens, wenn ich an meiner Bettkante stehe, wie ich mein Gebet beginne? Ich beginne es, indem ich sage, ich komme zu dir durch das kostbare und teure Blut Jesu, vor Gott in Christus. So nehme ich eine Haltung ein. Und ich habe jetzt festgestellt, das sind Kleinigkeiten. Theoretisch habe ich das alles gewusst. Ich habe das auch punktuell getan. Die einzige Veränderung, wo meine Frau sagt, du bist ein anderer Mensch, ist ganz einfach. Ich tue es jetzt immer, wo ich es vorher nicht gemacht habe. Und mir ist jetzt klar, wenn wir alle diese Haltung einnehmen würdet, dann würden ganz viele Konflikte sich in Luft auflösen. Dann würde man nicht mehr, im Schwäbischen sagt man, ich weiß nicht, ob man es bei euch auch sagt, um Kaiser seinen Bart streiten, weil auf den habe ich ja sowieso keinen Einfluss, sondern letztendlich wäre ich ein Mensch, der fruchtbar ist für den Herr Jesus. Und wenn ich ehrlich bin, mein Herz sehnt sich danach, ich denke euer Herz auch, dass wir fruchtbar sind für den Herr Jesus und dass wir wirklich nicht mehr theoretisch sagen können, wie der Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sondern dass wir es von ganzem Herzen reell sagen können. Mein Erlöser lebt. Warum? Weil er mich, wie der Paulus sagt, aus jeder Not gerettet hat, jetzt dabei ist, mich wieder aus der Not zu retten und mich zukünftig retten wird. Das ist eine unverbrüchliche Hoffnung, die sagt, egal was passiert, er ist der Herr der Herren, er ist der Könige der Könige, ich bin nur sein Sklave. Ich muss nur die Haltung eines Sklaven einnehmen und das schlägt du. Was muss ich tun? Nicht viel. In der Regel tut alles er. Ich muss nur die richtige Haltung einnehmen, dass es wirkt. Es ist alles vollbracht. Vollkommenes Opfer. Vollkommene Dienstausrüstung. Alles perfekt. Das Einzige, was ich tun muss, die richtige Haltung einnehmen, dann schlägt es durch. Möchte ich beten. Herr Jesus, ich bin erschüttert, wie einfach es ist. Im Endeffekt, wir dürfen nur dich Herr sein lassen und dich König sein lassen und glaube, dass du alles vollbracht hast. Glaube, dass dieses Paket, das du in unsere Herzen gesenkt hast bei der Wiedergeburt, wirklich funktional ist. Glaube, dass du unser Wachstum steuerst und unser Wachstum hervorbringst. Auch glaube, wenn wir die richtige Haltung einnehmen, dass letztendlich du uns aus jeder Not errettest und erlöst. Du hast es in der Vergangenheit getan, du wirst es jetzt, heute tun und wirst es auch zukünftig tun. Wenn wir durch diesen Geist des Glaubens, der in unserem Herzen ist, einfach kindlich ins innerste Heiligtum geht, vor deinem Angesicht bleibet und das wirklich im Glauben festhaltet, dass es so ist, dann wird es geschehen. Dann werden wir stille sein und du wirst für uns kämpfen. Und es wird das passieren, dass wir dir, dem Lamme, folgen, nicht da, wo wir hinwollen, sondern wohin du gehst. Und dann wird auch in unserem Herzen diese Bereitschaft sein, ehrlich zu beten, aufrichtig zu beten, mit einem sehnsüchtigen Herzen, Herr Jesus, komme bald. Amen.
Amen. Amen.